Sache abschließend gesprochen, was man alles falsch machen kann, was man richtig machen kann. Dann über einmalen Passwörter, die ja insofern unkritischer sind, als das Bekanntwerden keinen Schaden darstellt, weil es ja beim Bekanntwerden in der Regel bereits genutzt wurde und dann ungültig ist ohnehin. Entsprechende Hilfsmittel, die man für solche Anwendungen benötigt oder gebrauchen kann, wenn man sich aus einer unsicheren Umgebung heraus beispielsweise mit seinem Heimatrechner verbinden möchte. Ein relativ wichtiges Kapitel ist das Kapitel Authentisierung durch Dritte. Auch eine Möglichkeit, dieses Schlüsselaustauschproblem zu lösen. Also zwei Leute wollen sicher miteinander kommunizieren und brauchen dafür einen Schlüssel. Und dieser vertrauenswürdige Dritte oder Server, der verschafft den beiden dann einen entsprechenden Sitzungsschlüssel. Und die ersten Ideen gehen zurück auf Roger Nickham und Joe Schroeder. Und diese grundsätzliche Idee, Protokoll-Idee, wurde dann auch in dem Kerberos-Protokoll, das eben heute in modifizierter Form in allen verteilt operierten Windows-Systemen auch seinen Dienst tut. Kerberos ist nur ein Authentifizierungsprotokoll. Protokoll, da ist jetzt mal auch drüber geredet, das ist noch etwas offen, die Frage mit der Resteverwaltung, das offensichtlich mit Kerberos nichts zu tun, sondern ob jetzt irgendein Ticket auch tatsächlich zum Zugriff führt, hängt nochmal von einer weiteren Überprüfung ab, nämlich der Überprüfung, ob der durch das Ticket authentisierte Benutzer auch tatsächlich berechtigt ist, den jeweiligen Dienst, den er aufrufen möchte, auch nutzen darf. Also das ist von der Funktionalität nochmal völlig getrennt von Kerberos. Wir hatten nämlich die Frage bei dieser Remote-Nutzung, bei dieser Realm-Crossing-Authentisierung, wo dann die Rechte liegen. Darüber ist in Kerberos nichts ausgesagt, müssen auf anderen Wege dann zu dem jeweiligen Server gelangt sein. Gibt es zu Kerberos noch irgendwelche Fragen? Das Protokoll, was ich Ihnen vorgestellt hatte, war, glaube ich, Kerberos V4, also nicht mehr das aktuellste. Es geht ja auch ohnehin um die grundsätzliche Vorgehensweise bei dem Protokoll zu erklären, und nicht jetzt in irgendwelche Details sich zu verlieren, die dann ohnehin zum Teil implementierungsabhängig sind. Das aktuelle Kapitel ist das Kapitel Bedrohungen und wir hatten erst über Programmfehler, also unabsichtliches Fehlverhalten von Programmen gesprochen und dann über schädliche Software, das heißt Programme, die dazu vorgesehen sind, Schaden zu erzeugen. Die angegebene Datei konnte nicht geöffnet werden, das ist aber sehr unschön. Da direkt rein. So, ich glaube, über Viren hatten wir noch nicht gesprochen, werden oder biologische Bomben und Trapdoors gesprochen, aber noch nicht über Viren. Viren sind eigentlich die ältesten schädlichen Programme, die es seit etwa Mitte der 60er Jahre gibt. Mittlerweile gibt es also, weiß nicht, tausende unterschiedlicher Viren, sie haben etwa von Bedeutung verloren, vor allen Dingen auch ist die Klassifikation, dass es ein Virus ist oder was ein Wurm ist, inzwischen
Anfang, das ist sogenannte binäre Viren.
Das ist einfach ein Stück Maschinencode.
Und dieser ausführbare Maschinencode wurde in ausführbare Programmdateien integriert. Und das war die Infektion dieses Programms mit diesem Viruscode. Die übliche Verbreitung eines damaligen Binärvirus war über Disketten. So hat man damals Daten ausgetauscht. Und ein solcher Virus hat dann eben die ausführbaren Programme dieses Rechners durchgeguckt und überall da, wo er noch nicht infiziert war, hat es sich irgendwie dran gehängt. Und jedes Mal, wenn das Programm eben ausgeführt wurde, wurde dann auch dieser Viruscode ausgeführt, der eben genau das tat, zu gucken, wo bin ich noch nicht, wo, an welcher Datei habe ich mich noch nicht eingehängt. Die Klassifikation, es gibt verschiedene Klassifikationen für Viren. Eine zum Beispiel unterscheidet den Schalenvirus, additiver Virus und ersetzender Virus, dass man am besten an so einem Bildchen sich deutlich machen kann. Ein Schalenvirus wäre einer, der in dem infizierten Programm lediglich einen Sprung auf das eigentliche, den eigentlichen Viruscode, der irgendwo anders liegt, enthält. Das heißt, ersetzt wird in diesem ausführbaren Programm dann relativ wenig, da muss nur der entsprechende Jump-Befehl da rein. Ein additiver Virus ist wirklich Bestandteil dieser Datei des ausführbaren Programms und an der Stelle, wo normalerweise der erste ausführbare Befehl des Programms stünde, ist dann eben ein entsprechender Sprungbefehl auf den Virusteil des Programms und dann wird eben diese schädliche Funktion ausgeführt und am Ende dieser Schadfunktion wird dann auf das reguläre Programm zurückgesprungen, weil der Virus in der Regel ja unerkannt bleiben möchte, sodass das eigentliche Programm, das er infiziert hat, durchaus noch seine ursprüngliche Funktion durchführen kann. Das ist nicht mehr der Fall, wenn es so ein ersetzender Virus ist, der wirklich dann einen Teil des infizierten Programms überschreibt, womit in der Regel dieses Programm nicht mehr die ursprüngliche Funktion realisieren kann, es sei denn, er legt sich irgendwo in einem Teil, in einem Datenteil, der selten benutzt wird oder gar nicht benutzt wird, oder in irgendeinem Programmteil, der auch selten benutzt wird. Beim additiven Virus ist die Erkennung relativ leicht, wenn man weiß, wie lang das Programm eigentlich ist und dann feststellt, dass das Programm plötzlich etwas länger geworden ist, dann mahnt das zur Vorsicht und so waren auch die ersten Virenerkennungs- oder es ist ein Teil der Virenerkennungsprogramme aufgebaut, dass man eben in einem sauberen Zustand festhält, wie viele Bytes sind die entsprechenden Programme lang und das dann immer wieder kontrolliert und wenn bei irgendeinem Programm jetzt plötzlich eine Änderung der Länge festgestellt wurde, dann hat man die Schlussfolgerung gezogen, dass das offensichtlich verseucht ist. Hier könnte man auf die Art und Weise nicht erkennen, dass so ein Programm verseucht ist, weil es ja die Länge nicht geändert hat. Dann gibt es eine andere Klassifikation, die so unterschiedliche Generationen versucht, festzumachen. Die ersten Viren waren so simpel, dass sie nur aus der Replikation bestanden und nicht mal kontrolliert haben, ob eine entsprechende Datei schon infiziert wurde. Das war dann erst die Selbsterkennung, da hat der Viruscode festgestellt, aha, in der Datei habe ich mich schon festgesetzt, da muss ich mich nochmal festsetzen. Das ist dann für die zweite Generation. Dann gibt es solche, die versuchen, ihre Entdeckung zu verhindern, indem sie einfach davon ausgehen, dass irgendeine Virus
Scanner-Programm auf der Maschine läuft und dann bei Windows-Systemen in der entsprechenden Konfiguration, versuchen die Konfigurationsdatei des Virenscanners zu finden und die entsprechend zu modifizieren, um den Virenscanner wieder auszuschalten oder seine Datenbasis irgendwie zu leeren, sodass der Virenscanner dann einfach nichts mehr erkennt, weil er keine Datenbasis mehr zur Verfügung hat. Oder andere Möglichkeiten, halt gezielt die Entdeckung zu verhindern. Gibt es ja solche, die, also Virenscanner beruhen ja in der Regel darauf, dass man einen Virus identifiziert hat, dass man seinen Code kennt und diesen Code oder einen Hash dieses Codes dazu benutzt, um jetzt die ganzen Dateien durchzuforsten und diesen Code wiederzuerkennen. Und deswegen gibt es neuere Varianten von Viren, die sich selbst modifizieren bei der Replikation, sodass also dieses unverwechselbare Muster, das den Virus, das es erlaubt, den Virus zu erkennen, nicht mehr vorhanden ist. Man kann das einfach durch Umordnung der Befehle und der Sprungbefehle und so realisieren, zum Teil auch noch überflüssigen oder unsinnigen Code noch hinzufügen, zum Teil verschlüsseln sie sich auch selber und entschlüsseln sich dann an einer anderen Stelle. Also viele, viele Varianten. Aber bisher haben die entsprechenden Virenscanner-Programme immer noch ganz gut mithalten können. Ja, ich nehme an, jeder von Ihnen hat einen Virenscanner auf seiner Maschine, wenn nicht, dann Maschine. Sie vertrauen auf was?
Ja,
in die Firewall. Würde ich für den Preis so machen, die ich kenne. Das Problem dieser ganzen Scanner-Software ist natürlich, dass nur bekannte Viren gefunden werden und dass man deswegen ja eigentlich täglich aktualisieren muss, weil eben auch täglich neue Varianten von Viren oder Würmern oder anderen Viechern bekannt werden. Andere Möglichkeiten, die es vor allen Dingen früher gab, als Viren sich beispielsweise da im Interrupt-Vector von DOS festgesetzt haben, waren sogenannte Activity-Monitors, also residente Systemprogramme, mit denen alle Aktivitäten überwacht wurden und die dann Alarm geschlagen haben, wenn irgendein Programm irgendwo zugegriffen hat, wo es nicht zugreifen sollte. Eine weitere Möglichkeit ist das, was ich vorhin gesagt hatte, man berechnet für alle Programmdateien, also für alle ausführbaren Dateien, Prüfsummen, Hash-Werte, Secure Hashes und legt die irgendwo in einer Datenbasis ab, um dann regelmäßig zu überprüfen, ob dieser Hash-Wert noch stimmt. Wenn er nicht stimmt, dann wurde an der Programmdatei offensichtlich irgendwas rumgefummelt. Damit ist man auch unabhängig von irgendwelchen Aktualisierungen von Scanner-Software. Wir können eine Änderung des Programms erkennen. Aber in der Zwischenzeit haben wir natürlich keinen Schutz, je nachdem, wie häufig dieser Integrity-Checker dann auch läuft. Die ursprünglichen Viren waren, wie gesagt, binäre Viren, die sich also in ausführbaren Code festgesetzt haben. Später, vor allem in dem Maße, die dann auch harmlose Datendateien plötzlich ausführbaren Code enthalten konnten, wurde das natürlich auch sofort von den bösen Jungs aufgegriffen. Also die Möglichkeit, dass man in Word-Dokumente Code reinschreibt, der dann durch Word selbst ausgeführt werden kann. Das ist natürlich kein Maschinencode.
Code mehr, aber es sind so Script-ähnliche Sprachen, mit denen man ja, diese Aktivitäten auslösen kann. Oder PostScript-Files. Ein PostScript-File kann man zwar einerseits als eine Datendatei verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich Code, der wie ein PostScript-Interpreter, der auf dem Drucker oder sonst wo läuft, sagt, was er tun soll und wie die Seite aussieht. Und insofern sind alle diese Dinge dann auch interessant geworden für Leute, die ihren Code schreiben. Vor allen Dingen war man ja bisher bei den Binärviren immer davon abhängig, dass man einer Maschinenplattform das liegt. Also ein Intel-Virus konnte einem PowerPC-Prozessor nichts anhaben. Aber mit den höheren Programmiersprachen, die man hier hatte, war man dann plötzlich maschinenunabhängig. Oder durch diese Weise auch wieder erfolgreicher. Würmer, also während jetzt ein Virus eigentlich kein selbstständiges Programm ist, sondern immer ein Wirtsprogramm braucht, in das er sich festsetzt, ist ein Wurm klassisch gesehen ein eigenständiges, lauffähiges Programm, was sich über das Netz verbreiten kann und dann auf den anderen Rechnern entsprechende Kopien von sich selbst anlegt, die dann auch miteinander kommunizieren, sodass der Wurm in dieser Weise ein verteiltes Programm oder drei Funktionssegmente steht, die jetzt auf unterschiedlichen Rechnern residieren. Welche Fähigkeiten es besitzt, jetzt in fremde Rechner einzudringen und sich zu replizieren, das ist unterschiedlich, aber wie es grundsätzlich gemacht wird, hat schon der Morris gezeigt, der mit seinem Wurm von 1988 wesentliche Teile des Internets lahmgelegt hat, weil der Sohn eines bekannterweise Sicherheitsexperten von der National Security Agency, also von Papa hat er einiges gelernt, aber auch mal gesehen, was sein Sohn so alles da, womit sein Sohn so alles rumspielt. Und eigentlich wollte er auch nur zeigen, dass er kann, hat aber sich ein bisschen verkalkuliert, dass er einfach die Reproduktionsrate seines Wurms etwas zu hoch gedreht hat. Hätte er die ein bisschen runtergedreht, wäre die Verbreitung sehr viel langsamer geworden, dann wäre das Internet dadurch nicht verstopft worden und wäre es so schnell aufgeflogen. Also der hatte mehrere Funktionalitäten in diesem Wurmprogramm drin, der hatte ein kleines Crack-Programm für Passwörter eingebaut, da hatte für ganz bestimmte Betriebssysteme Schwachstellenanalysen und auch Code, um diese Schwachstellen auszunutzen. Und hat innerhalb von wenigen Tagen, ja, mit seinem Nachmachungsgang,
infiziert und dann konnte man ihn zurückverfolgen. Und führte dann auch tatsächlich zu einer Verurteilung, dass er in den
saß ein paar Jahre ein. Inzwischen ist er aber wieder in seinem alten Leben gefunden, dass die Security-Experte irgendwo aktiv.
Also hätte sich das Ding nicht so virulent verbreitet, dann hätte er vermutlich einige Wochen lang ja, Passwörter sammeln können. Und wäre vielleicht monatelang unentdeckt geblieben. Die letzten richtig schlagkräftigen Viren gab es 2000 und 2001. Der I Love You Virus aus dem Jahr 2000 bestand aus knapp 300 Zeilen Visual Basic Script. Er hat, und das ist so die Vorgehensweise hat sich registriert, sodass bei Widerstart des Systems er automatisch aktiviert wurde. Er hat sich selbst an alle Einträge im Adressverzeichnis
also im Windows-System eben im Outlook verschickt. Und das ist ja auch das Unangenehme. Ne? Man kriegt dann eine E-Mail von jemandem, den man nicht kennt und glaubt deswegen, dieser E-Mail vertrauen zu dürfen und das, was da im Attachment liegt, anklicken zu können. Die Schadfunktion war relativ gering, wie man es nimmt. Löschen aller Bilder und aller Musikdateien ist schon heftig, wenn man kein Backup hat. Aber das war es dann auch. Und er hat in 24 Stunden immerhin eine halbe Million Systeme infiziert. Und der Schaden inklusive seiner Entfernung wurde auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Verbreitung von Viren ist immer noch wesentlich über das Internet, hat ein bisschen nachgelassen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren mal den Rechner meiner Söhne gescannt und habe 3815 infizierte Dateien mit irgendeinem NetzKey-Virus gefunden. Auch einer, der im Frühjahr 2003, 2004 relativ breit verbreitet war. SOVID war auch noch so ein Renner im Jahr 2005. Und heute passiert es dann auch noch, das ist wirklich ein Kollege, ein USB-Stick in die Hand gedrückt und glücklicherweise hat ein Scanner gleich angesprochen. Also der Stick war völlig. Den man so, wenn man einfach drauf ist, was wir da rein drauf gehen, hat man nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele Rechner von Kollegen, mein Kollege oder von anderen Leuten, meine Kollegen, die sind dann in den USB-Stick infiziert hat. Aber was halt wirklich zu kennen war, sind heute die USB-Sticks. Und war ihnen also nur das ganze Plus.
Eine andere Sorte von Viechern, die im Moment auch keine so große Rolle spielt, wurden mal Rabbits oder Bacteria genannt. Deren Ziel ist eigentlich bloß, jetzt keinen Schaden in dem Sinne zu verursachen, dass man jetzt eben etwas gelöscht wird, sondern die haben sich einfach nur repliziert, massenweise repliziert. In dem Sinne, dass in einem Betriebssystem alle Millisekunden, wenn man ja Prozess gestartet wird, die wenigsten Betriebssysteme können das ab. Die bleiben dann irgendwann stehen, dadurch, dass eben alle Systemressourcen aufgebraucht sind. Ja, darüber muss ich glaube ich nicht viel sagen. 90% ist vielleicht sogar ein bisschen Untertrieben.
Jeder kann. Wir verwenden natürlich Spamfilter hier auch, schon bei der eingehenden Mail. Aber selbst das, was da noch durch diesen Spamfilter durchgeht, ist noch erheblich. Also das, was noch bei mir persönlich ankommt, ist noch für etwa 80% Spam, was dann mein persönlicher, lokaler Spamfilter nochmal aussortiert. Und was von dem, was der noch übrig lässt, muss ich dann von Hand auch nochmal 10-20% etwa aussortieren. Inzwischen sind wir ja alle hier in der Uni dazu übergegangen, auf unseren Webseiten keine E-Mail-Adressen mehr maschinenlesbar abzulegen. Wir würden das überall sehen, hier steht gar nichts mehr da. Oder die meisten haben ihre E-Mail-Adresse als JPEG, als Bild auf der Webseite, sodass sie für jeden Menschen lesbar ist. Aber für einen Suchroboter, der jetzt das Web abgrast, um E-Mail-Adresse zu sammeln, an die er dann an die Spam schicken kann. Für den sind diese Bilder nicht so leicht zu sehen. Aber kann er natürlich auch, aber der Aufwand ist dann zu groß. Weil auf die Art und Weise, wenn man jetzt seine E-Mail-Adresse irgendwo rumliegen hat, auf der Webseite, geraten wir natürlich an die Datenbasen von Spam. Ja, die Kosten gehen inzwischen auch in die Milliarden, weil eben doch immer noch Handbetrieb erforderlich ist, um Spam von Nicht-Spam zu unterscheiden, weil sie eben 90% hier auf unserer Bandbreite, E-Mail-Bandbreite belegen und weil dann eben auch unsere Spam-Bilder zu pflegen und anzusetzen auch ziemlich viel Personal voran. Man hat natürlich auch von rechtlicher Seite versucht, da was zu tun. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, man kann nicht irgendwie beliebig jetzt den E-Mail-Verkehr behindern mit solchen Spam-Bildern. Im Prinzip muss der Empfänger zustimmen, dass solche Spam-Bilder eingesetzt werden, weil ja, wenn diese scharf eingestellt sind, dann wird er die E-Mail ziemlich erreicht. Also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren habe ich mal Telefonanrufe gekriegt von irgendwelchen Leuten, die mir E-Mail geschickt haben und sich bitter beklagt haben, dass ihre E-Mail immer wieder zurückkommt, dass nicht meine E-Mail-Adresse los sei. Und das war immer wahr, ich kam E-Mail, und dann stellt sich halt heraus, dass unser Informatikrechner betrieb seine Spam-Strategie ein bisschen geändert hatte und Hardware-Kriterien neu verwendet hat, die mit der Organisation des absendenden SMTP-Servers zu tun hatten. Und deswegen sind halt alle die Quellen, die unter dieses neue Kriterium fielen, die wurden aussortiert. Und das Ärgerliche war, dass die das gemacht haben, ohne uns, die Empfänger, entsprechend zu informieren über diese Änderung ihrer Spam-Filterregeln, sodass jeder Benutzer dann von Hand seine Spam-Regeln neu justieren musste, damit er das kriegt, was er kriegen wollte und das wegblieb, was er nicht haben wollte. Ja, also in dem neuen Telemediengesetz ist wenigstens so ein Anti-Spam-Paragraph drin, was es ermöglicht, da Strafverfolgung einzuleiten gegen Spammer. Ja, da das halt ein internationales Geschäft ist, ist es nicht so leicht, dem hinterher zu kommen.
Entschuldigung, noch eine Frage. Wissen Sie, ob es in den USA ein ähnliches Anti-Spam-Gesetz gibt?
Ob es ein ähnliches Anti-Spam-Gesetz gibt, ich weiß ja, aber ich kann mich nicht mehr tun.
So, das ist gut.
Ich weiß allerdings nicht, wie die Anti-Spam-Gesetze in Nassau, Bahamas, ja, auch der englischsprachige Raum ist groß und Sprache klappt auch nicht über den physikalischen Raum jetzt aus. Alles etwas schwierig. Aus meiner persönlichen Erfahrung, weil er manchmal schon die Geschichte erzählt hatte. Aber wir hatten, das war nicht an der Universität, das war an meinem Wirkungsort vorher, war auch so in den 90er Jahren. Wir hatten uns 2, 3 neue Linux-Systeme gekauft, um mit speziellen Netzwerkkarten irgendwelche Tests durchzuführen. Und mein Mitarbeiter hat irgendeine Installation, Suse oder sonst was benutzt und die einfach so automatisch eingespielt. Und die hingen am Netz und waren auch an. Und dann fuhr er in Urlaub, 14 Tage, war direkt in meinem Nachbarraum. Und irgendwann kriegte ich dann einen Telefonanruf von unserer für Sicherheit zuständigen Rechenzentrumsmitarbeiterin, die sagte, von einem ihrer Rechner werden Angriffe auf das Netzwerk der Firma Bertelsmann gefahren. war getroffen und haben sich schon lokalisiert, kennen die IP-Adresse. Ja, das ist der und der Rechner. Gut, ich war dann in der Lage rauszukriegen, dass es ein Verbindungsrechner war. Und wir haben die dann vom Netz genommen und haben das genauer angeguckt. Und da war halt in dieser Standard-SUSE-Linux-Distribution war ein IMAP-Server dabei. Und dieser IMAP-Server in der Variante, die von SUSE damals mitgeliefert wurde, enthielt eine Schwachstelle, also ein Sicherheitsloch, was bekannt war, aber noch nicht behoben war. Und über diese Schwachstelle hat dann irgendeiner halt einen Portscanner eingesetzt, gewesen, es damals auch keine Hardware gab, und hat festgestellt, da ist ein entsprechender Port, ein aktiv, und das ist auch die Version, die noch nicht dem WLAN enthält, konnte dann einen entsprechenden Exploit gegen diesen einen Server fahren, hat dann Rootrechte erlangt auf diesem Rechner, hat einen Scanner implementiert, sodass also der ganze Datenverkehr in diesem Internet-Segment abgehört werden konnte, insbesondere auch alle Passwörter etwa. Alle 10 Minuten mit seinem Mail-Server hinterhält, die ich mal authentisieren. Und wenn da keine Passwortverschlüsselung stattfindet, dann erwischt er alle diese Passwörter, hat er natürlich, hat die alle schön gesammelt. Und so weiß ich nicht, ob die so nicht konstant waren. Ja, die nur gesammelt hat, jetzt ist es kaputt gemacht. Aber so sind diese Viren eigentlich auch heute aufgebaut. Sie sammeln und bereiten den Weg für etwas größere Angriffe, die später noch kommen. Also auch dann im Zusammenhang mit den Denial-of-Service-Angriffen. Das hat so ein PC über so ein Virus-Code, der an so einen Schläfer gemacht wird, dass der Code installiert wird und irgendwann kommt dann so ein Trigger-Key und dann wird der harmlose PC plötzlich zu einem von 10.000 Angreifern, die auf einem Schlag das gleiche Ziel machen. Dann versucht man den Angreifer zurückzuverfolgen, wie der denn auf diesen Lieblingsrechner kam. Und das ließ sich zurückverfolgen, bis auf irgendeine Einwahlnummer in Manhattan. Und da hört dann die Spur auf. Aber da ist man dann natürlich auch sauer, dass da nicht nur unser Rechner, sondern alle Instituten da auch noch andere Rechner infiziert, dass von der Universität aus da Angriffe auf ihr Netzwerk gefahren wurden. Und da sind wieder unsere Studenten dahinter. Also war gar nicht der Fall. Also insofern ist man als Sicherheitsbeauftragter auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sowas nicht passieren kann. Dass nicht aus den eigenen Rechnern heraus Angriffe auf andere automatisch gefahren werden. Ja, die Sache wird jetzt noch schwieriger durch mobilen Code, der eben automatisch verschickt wird und dann explizit durch E-Mail oder sonst irgendwie versendet und anklicken installiert werden muss. Wir kennen aktive Inhalte in Webseiten in Form von Templates oder Java-Scripts. Wir kennen Agententechnologie, wir kennen komponentenbasierte Software, die eben erst bei Bedarf oder bei Benutzung aus dem Internet geschafft wird und dann automatisch lokal installiert wird, sodass kein Benutzer mehr so richtig Überblick hat, was läuft denn bei mir, und das hat jetzt kein bewusster, expliziter Schritt mehr, irgendein Stück Code auf dem eigenen Rechner zu installieren. Die Vorteile sind natürlich klar, wenn Sie so eine Client-Server-Anwendung haben, das ist irgendwo der Client, als Benutzer und der benutzt irgendwelche Dienste, die von einem Server bereitgestellt werden. Und dann gibt es da natürlich einen heftigen Datenverkehr hin und her, der eigentlich nicht unbedingt nötig ist. Man will vielleicht irgendwie ein Formular ausfüllen und dann müsste man jeden fälschlichen Halter einmal hin und her schicken und hier unten. Und da war eben die Idee, dass man stattdessen über das Netzwerk aus dem Server heraus ein Stück runterlädt zu dem Benutzer, dass wir dann auf dem Rechner des Benutzers zum Teil im Browser ausgeführt. Und dann kann zum Beispiel die konsistente Ausführung eines Formulars vor Ort gefunden werden. Wir haben dann keinen Datenverkehr, nur das ursprüngliche leere Formular am Anfang muss runtergeladen werden und das ausgefüllte und korrekt überprüfte endgültige Formular kann dann wieder zurückgeschickt werden. Und das macht man typischerweise mit solchen Apps. Die Gegenrichtung ist auch beliebt. Ein Agent im Auftrag des Benutzers wird irgendwo in den Rechner rumgeschickt, um irgendetwas zu tun. Also insofern schickt der Client ein Stück Code in der Weltgeschichte herum, was dann jeweils unser Server und mit den Servern hier kommuniziert. Das ist alles eine Frage der Ökonomie und wie auf beste Art und Weise hier Bandbreite eingespart werden kann. Aber wenn man sich das so vorstellt, dass das so mein Reich ist, meine Burg ist und das sozusagen die Burg des Servers ist, mit jedem Stück Code, was man sich da dynamisch hereinholt, besteht halt die Gefahr, dass das in irgendeiner Form so ein programmisches Pferd ist. Und das gilt in der Gegenrichtung genauso. Wenn ich mir irgendwie so einen Gast hier reinhole, dann gehe ich davon aus, dass es Sprache hält und sich wie ein Vandal anschaut. Und das Gleiche gilt auch für diese Richtung. So ein Agent, der sollte sich hier auch gesittet verhalten. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass dieser Agent Informationen enthält. Angenommen, der wird umgeschickt, um auf verschiedenen Webseiten dieses Angebot zu finden und dann vielleicht auch zu kaufen. Könnte man sich vorstellen, dass der auch hier ausgespäht wird von dem Server, was auch nicht sagen soll. Also da gibt es recht komplizierte, differenzierte Sicherheitsanforderungen in solchen Szenarien. Ja, grundsätzlich muss man halt vorsichtig sein, wenn man irgendwelche Code-Teile aus dem Netz herunterlädt, weil diese Code-Teile in der Regel halt mit den Rechten laufen, die das Programm besitzt, als deren Teil es abläuft. Also wenn Sie so ein Applet runterladen, dann hat es aus der Sicht des Betriebssystems eben die gleichen Rechte wie der Browser. Und das gilt eben auch für irgendwelche Plugins oder Applications, die man braucht, um eben jetzt weitere Bewegungen oder Installationsbewegungen Dokumente beliebiger Art aus dem Browser heraus direkt auflegen zu können. Wovor grundsätzlich gewarnt wird, sind Programme, die Microsoft Visual Basic Scripting Language enthalten. Dazu gehören insbesondere Word und Excel dazu. Das sind typische Träger von möglichen Startprogrammen, Skriptsprachen wie Perl, Python, Adaptive TK, Unix Shells, klar solche alten Cross-Command Shells und Postscript-Interpreter, also die sozusagen automatisch eingeschaltet haben im Browser. Davor wird gewarnt, aber das Risiko muss jeder selbst abschätzen. Ist ja immer die Frage, Sicherheit oder Komfort.
Und die meisten entscheiden sich für Komfort. Genauso wie meine Attitüde auch, wenn wir irgendwie genervt sind, wenn wir eine Situation gefeiert oder auch gesagt haben, ist das möglich. Und wir werden dann sofort irgendwie generiert, dass der Personal Firewall nie wieder fragt, ist das möglich. Ich habe schon wieder eins Punkt, der ich hier mal, dass die Regel dessen, dass die Personal Firewall erlaubt, inzwischen 5000 Elemente lang ist. Und das war auch das Verbot.
Ja, eine herausragende Rolle spielt in dem Zusammenhang auch ActiveX. Ist eine größere Sammlung von Protokollen, Technologien, Programmierschnittstellen, um eben automatisch ausführbaren Code runter zu laden. Und das kann in unterschiedlichen Programmiersprachen realisiert sein, also auch in Java. Und ist auch immer mal wieder Ursache von Schadprogrammen gewesen. Die können das natürlich in dem Browser entsprechend verhindern. Da gibt es dann, wenn Sie im Detail hier in den entsprechenden Registerkarten der Sicherheit die Regeln angucken. Normalerweise hat man ja nur diese Einstellung gering, mittelhoch und hoch. Aber wenn man dann genau reinguckt, was der mittelhoch heißt, dann kann man das im Detail und differenziert einstellen. Wobei man immer noch eine gewisse Sachkenntnis benötigt, um die Konsequenzen dessen, was man hier anklickt, beurteilen zu können. Also hier steht zum Beispiel ActiveX Steuerelement und Plugins. Aktiv Steuerelemente ausführen, die für Scripting sicher sind. Ja, glaube ich das. Aktivieren, jedes Mal gefragt werden oder deaktivieren. Und dann gibt es eben hier solche Default-Einstellungen, empfohlen oder nicht empfohlen. Und dann müsste sich jeder irgendwie eine Meinung bilden und Entscheidungen treffen, was er jetzt will, was er nicht will. Und hier wird dann wieder feststellen, dass manche Dinge nicht mehr gehen, die sie gehen oder gehen sollten. Und dann wird er wieder den Hebel ein bisschen zurücklegen, Richtung weniger Sicherheit, mehr Funktionalität. Auf die anfänglichen Sicherheitsprobleme mit ActiveX hat Microsoft dann auch reagiert, indem es so einen Authentic Code eingeführt hat, der erlaubt, dass der Hersteller, also der Autor eines solchen ActiveX-Elements, den Code signiert. Damit liegt ein Zertifikat vor, was überprüft werden kann, was aber lediglich beweist, dass der Code vom Unterzeichner stammt und seit der Unterzeichnung nicht modifiziert wurde. Das sagt aber natürlich nichts darüber aus, dass der Code schon auf der Part ist oder ob der irgendetwas kaputt hat. Also insbesondere, wenn man den unterzeichnenden Hersteller nicht kennt, nützt man das relativ wenig. Es ist nur seit der Herstellung wurde dieses Teil nicht geändert. JavaScript ist insofern relativ sicher, als JavaScript mit Ubuntu nicht direkt auf das lokale Dateisystem zugreifen können und auch keine Kommunikationsverbindung zu anderen Rechnern aufbauen können. Was sie jedoch machen können, ist Denial of Service Attacks, also dass zum Beispiel für eine JavaScript-Anwendung alle Millisekunden muss ein Fenster aufmachen und den ganzen Bildschirm zuhüllt. Das könnten Sie beispielsweise nur schwer verhindern, dass da aus dem Fenster aufmacht. Oder solche Social Engineering-Attacken, Aufforderung, das Passwort erneut einzugeben. Da warst du jetzt selbst nicht in der Lage, diese rüberzuschicken. Aber dann können wir dann überlegen. Wahrscheinlich doch irgendwelche Möglichkeiten, ein so gefundenes Passwort dann auch aus diesem Rechner wieder rauszubringen, zu dem Angreifer hin. Bitte? Ein Formular für den Test. Ja.
Aber
das
XML-Test.
Bitte?
XML-Test.
Ja. Ja. Auch das können wir natürlich kontrollieren, aktivieren, ausschalten. Aber auch das ist wieder ja, irgendwie eine Kompromisslösung zwischen Sicherheit und Komfort beim Server. Über Java-Applets speziell, glaube ich, muss ich nicht viel aussagen. Wir sind mit Java hinreichend vertraut. Die Java Virtual Machine soll so eine Art Sandbox darstellen. Das heißt, es kann kontrolliert werden, was aus dieser Java Virtual Machine herausgeht. Was hier ausgeführt wird, ist kein Binärcode, sondern Bytecode, der eben dann durch die Java VM erst interpretiert werden muss, bevor er ausgeführt wird. Das entsprechende Gegenstück auf Microsofts Seite heißt .NET. .NET ist eben auch so eine universelle Entwicklungs- und Ausführungsumgebung, basiert auf XML, auf SOAP. Und das ist eben das Gegenstück zur Java VM auf der Common Language Runtime. Und die grundsätzliche Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Java VM. Man hat als Eingabe allerdings nicht nur Java, sondern eine ganze Reihe von unterschiedlichen Programmiersprachen. Visual C++ zum Beispiel oder C Sharp, was ja sehr Java-ähnliches oder Visual Basic. Und alle diese Programmiersprachen können dann übersetzt werden und liegen dann in einer sogenannten Microsoft Intermediate Language vor. Das ist das, was dem Java Bytecode entspricht. Eine plattformunabhängige, aber relativ low-level Beschreibung dessen, was getan werden soll. Und das kann dann über das Netz verschickt werden und wird dann ja, von dieser Runtime Engine, von dieser Common Language Runtime ausgeführt. Auch hier gibt es entsprechende Kontrollmechanismen, wie auch bei Java. Der Unterschied zu Java VM ist vor allen Dingen, dass bei der Microsoft-Technologie eigentlich nie interpretiert wird, sondern sofort ein Just-in-Time-Compiler angeworfen wird, der den Bytecode, also diesen Intermediate Language Code, in Maschinencode umsetzt. Das, was bei der Java VM nur gelegentlich gemacht wird, oder wenn es sich lohnt. Ja, da ist nur nochmal dargestellt, wenn man also den Source Code in irgendeiner Programmiersprache, dann gibt es den Language Compiler, dann kommt diese Intermediate Language heraus und die enthält nicht nur den eigentlichen Code, sondern auch noch Metadata, das heißt zusätzliche Informationen, die diesen Code beschreiben und diesen Chip Compiler, dieser CL erweiterte Informationen mitgeben. Zum Beispiel auch Rechte, wir werden das später noch im Detail sehen. Und vor dem ersten Aufruf wird dann methodenweise dieser Chip-Compiler aufgerufen und erzeugt dann den ausführbaren Code auf dem jeweiligen Prozessor. In gleicher Weise wie bei der Java VM gibt es dieses Sandbox-Prinzip, der anfangende Bytecode wird verifiziert, wie das bei Java auch der Fall ist. Es gibt einen Class Loader, bei dem auch nochmal diverse Kontrollen eingebaut sind. Und es gibt einen Policy Manager, der prüft, ob die erforderlichen Rechte, das bei Microsoft Permissions heißt, vorhanden sind. Und dazu wird ausgewertet eine unternehmensweite Security Policy, maschinenspezifische Rechte, anwendungsspezifische Rechte, benutzerspezifische Rechte. Wenn wir noch genug Zeit in der Vorlesung haben, dann ist das jetzt Kapitel, was ich nur mit diesem Microsoft.NET Security Konzept beschäftigt, das relativ aufwendig ist. Ja. Aktuelle Informationen darüber finden Sie zum Beispiel auf der Homepage des BSI, auf den Homepages der einschlägigen Virenscanner-Hersteller. Finden Sie natürlich auch bei der CT und bei den anderen einschlägigen Zeitschriften, die sich mit solchen Fragen befassen. Das habe ich jetzt, das ist ja nicht mehr überprüft, ob das noch existiert, aber wenn man das ausprobieren will, kann es ja mal tun. Und ansonsten, das ist etwas, was ich aus dem Buch von Frau Eckert rausputiert habe. Das ist ein Überblick von, Werkzeugen, die eben jetzt etwas durch diese neue Gesetze also deren Nutzung im Besitz und der Sprache gestellt ist, weil es eben typische Einbruchswerkzeuge sind, über die eben aber auch ein Sicherheitsverantwortlicher verfügen muss, um selbst festzustellen, ob seine Systeme sicher sind. Crack-Programme. Hackett-Silver. Gut. Schon wieder. So, dann kommen wir zu dem nächsten Kapitel, den Entwurf sicherer Systeme. Und da muss man gleich am Anfang sagen, dass Sicherheit nicht etwas ist, was man sozusagen später hinzufügt, dass man sagt, gut, jetzt bauen wir erstmal das System mit seiner integrierten Funktionalität und Sicherheit, da kümmern wir uns natürlich später drum. Das machen wir dann, wenn wir fertig sind und das Ding läuft. Weil das wird nicht zu dem Maß an Sicherheit führen, das man üblicherweise gerne hätte. Und Sicherheit ist ein Feature, was eigentlich den ganzen Entwurfsprozess eines Systems begleiten sollte. Es gibt ja immer mal wieder solche Ansätze, die glauben, dass die Sicherheit, wir kennen ja aspektorientierte Programmierung, dass man versucht, unterschiedliche Aspekte wie Sicherheit oder Nebenläufigkeit oder andere Dinge erstmal weglässt und sozusagen separat programmiert oder beschreibt. Und dann ist die Vorstellung, dass man so einen Weber, der dann
Aspekt der Sicherheit in den Code reingebt, sozusagen automatisch diesen Sicherheitsaspekt da ich glaube, das auf Sicherheit anzuwenden ist keine gute Idee.
Meine Damen, deswegen wir auch immer von Software Engineering spricht, von Security Engineering sprechen, weil die Überlegungen, die man bezüglich der Sicherheitsaspekte zu treffen hat, ähnlich sind wie die man beim allgemeinen Softwareentwurf treffen muss. Das heißt, wir haben unterschiedliche Phasen der Modellierung, der Analyse, der Verifikation, der Validierung und des Tests. Alle diese Dinge sind auch beim allgemeinen Softwareentwurf zu berücksichtigen. Insgesamt, und das habe ich auch aus dem Buch von Claudia Eckert entnommen, die es wiederum dem BSG entnommen hat, könnte man beispielsweise folgendermaßen vorgehen. Es gibt diese funktionale Anforderung. Es gibt ein intendiertes Einsatzgebiet in der zugehörigen Umgebung. Und aufgrund dieser funktionalen Anforderung und des intendierten Einsatzgebiets kann man dann eine Bedrohungsanalyse durchführen. Die Bedrohungsanalyse führt dann zu einer Risikoanalyse. Sie erinnern sich, wir hatten da Klima. Sicherheitsstrategie über diese einzelnen Schritte gesprochen. Und hier gibt es dann immer solche Feedback-Möglichkeiten, dass man den Entwurf nochmal korrigiert und dann nochmal so ein paar weitere Runden einführt, bis man dann irgendwann zu kriegen ist und den nächsten Schritt übergeht. Abgeleitet von der Risikoanalyse brauchen wir dann so eine Sicherheitsstrategie, die man dann auch anhand eines Sicherheitsmodells beschreiben kann. Und das Sicherheitsmodell erlaubt es dann idealerweise, dass man gewisse Eigenschaften des Systems beweisen oder nachweisen kann. Also ein Model-Checking durchführt, um ganz bestimmte Eigenschaften des Systems zu überprüfen. Aufgrund dieses Sicherheitsmodells kommt man dann zu einem Grobentwurf, zu einem feinen Entwurf und zu einer Implementierung. Und da geht es jetzt auch um die Validierung, dass es entsprechend übereinstimmt. Das heißt, wir haben dann entsprechende Loading-Tests, wir haben Integrationstests und die einzelnen Grundstücke, die können dann auch nochmal entweder durch Code-Inspektion überprüft werden oder formal verifiziert werden. Und das Ganze kann dann extern auch evaluiert werden durch entsprechende oder Benutzung entsprechender Kriterienkataloge. Es gibt formale Anforderungen und es gibt Zertifizierungen von sicherer Software, Sicherheitszertifizierungen von Software. Das ist hier mit IT-Sec-Klassen gemeint und jede dieser Klassen bedeutet, dass hier ganz bestimmte Nachweise geleistet werden müssen. Unabhängig davon gibt es von alten Hasen aufgestellt so ein paar allgemeine Grundprinzipien, die man beim Design von Systemen unter dem Aspekt der Sicherheit berücksichtigen sollte. So eine Art Grundregeln. Das erste Grundprinzip ist das Prinzip des Least Privileged oder eine Variante auch Need to Know Prinzip genannt. Das heißt, jeder sollte nur das wissen oder jeder sollte nur die Rechte haben, die unbedingt zur Erfüllung seiner Funktionalität oder seiner Funktion erforderlich sind, nicht mehr. Das gilt zum Beispiel schon für das Prinzip, dass Sie an Ihrem häuslichen Rechner nicht unbedingt sich immer mit Administratorrechten einloggen müssen.
muss bei sich im Mundlichen schreiben. Sie sollen selbst sich dann nur die Rechte geben, die sie wirklich zum Mundlichen schreiben benötigen. Und nicht die Rechte, die sie brauchen, um jetzt ein komplexes Stück Software zu bestellen. Dies benötigt nur das, nur die Rechte, die ich unbedingt benötige für das, was ich gerade tue. Was sich inzwischen auch durchgesetzt hat, dankenswerterweise, auch im Hause Microsoft, dass defaultmäßig die Systeme alle erstmal auf möglichst große Sicherheit gestellt sind. Was aber bedeuten kann, dass die Funktionalität dann am Anfang etwas eingeschränkt ist, dass man also schrittweise, wenn einem diese Sicherheitseinstellungen zu scharf sind, dann schrittweise lockern muss. Und nicht so wie früher, dass die Systeme erstmal mit offenen Scheunentoren ausgeliefert wurden, wo man dann erst nach den ersten erfolgreichen Angriffen festgestellt hat, da waren Scheunentor offen, das macht jetzt zu. Also safe by default ist eigentlich das, was seit einigen Jahren bei allen Softwareherstellern gilt. Zugriffe sind grundsätzlich verboten und müssen explizit durch einen bewussten Vorgang erlaubt werden. Complete Mediation bedeutet, dass wir in der Regel verhindern wollen oder kontrollieren wollen, wer auf was zugreift und dass deswegen ein Umgehen von solchen Zugriffskontrollen nicht möglich sein soll. Also jeder Zugriff wird mediatisiert, muss also irgendwo durch eine Kontrollinstanz durchlaufen, der sagen kann, hau dir auf die Finger, du darfst das nicht. Das hat man zum Beispiel, wenn jetzt Zugriffe auf den Hauptspeicher über irgendwelche Segmentdeskriptoren laufen und dann praktisch die Hardware die Möglichkeit hat, im Rahmen der Adressumsetzung festzustellen, ob der Prozess wirklich das Recht hat, auf diese Adressen die wir für den Adressraum zu tragen. Das kann man nicht gesehen, weil das ist nicht der Sinnungsweg angenommen ist. Ganz wichtig, und da üben wir alle noch, Economy of Mechanism. Sicherheitsmechanismen sind einfach und klein zu halten. Die Schwachstelle ist immer der Endbenutzer. Und wenn Sie den Sicherheitsmechanismus zu kompliziert machen, dann wird er sich nicht drum kümmern, wenn er das Ding nicht benutzt. Es muss also möglichst komfortabel, möglichst unter der Hand bleiben. Ich würde Ihnen auch nicht mit zu viel Detailwissen überfrachten. Diese ganzen Fragen, die ja häufig beantworten werden, nicht wenn Sie irgendwo die Sicherheit spezifizieren sollen, die müssen auch für den Endbenutzer und nicht nur für den Diplom-Informatiker oder Systemadministrator verständlich sein. Sie müssen auch in dem Sinne klein sein in Mechanismen, damit sie in ihrer Funktionsweise und Wirkungsweise gleich überprüft werden können. Wenn Sie ein Sicherheitssystem haben, was so komplex ist, dass keiner mehr durchblickt, ist es auch schwieriger, überhaupt festzustellen, leistet das, was es soll. Die Architektur der Sicherheitssysteme sollte nicht geheim sein. Die Sicherheit Ihres Systems sollte nicht darauf beruhen, dass es sehr kompliziert ist und Sie darauf hoffen, dass kein anderer außer Ihnen durchsteigt. Das haben wir schon mal als Kerckhoffs Principle bei Kryptoverfahren gesehen. Das Kryptoverfahren selbst, der Algorithmus, ist total offen. Kann jeder sich angucken, wie AES funktioniert. Nur der Schlüssel, der ist geheim. Sich darauf zu verlassen, dass der Kryptoalgorithmus kompliziert ist, mathematisch, so darf nicht das Prinzip eines Sicherheitsdesigns sein. Separation of Privilege. Sie erinnern sich vielleicht an den einen oder anderen Hollywood-Film, wo dann vielleicht mal eine ein Atomschlag ausgelöst wurde oder die Vorbereitung dazu getroffen wurde. Ich kann mich an eine Szene erinnern, ich weiß nicht aus welchem Film, aber da mussten zwei hochrangige Offiziere einen Schlüssel irgendwo in einen Schrank stecken und rumdrehen. Und diese Schränke, die waren auch irgendwie 4 Meter auseinander, sodass also keine Person jetzt gleichzeitig zwei Schlüssel da reinlegen konnte. Die müssen auch gleichzeitig reingedreht werden. Das heißt, die Idee, was dahinter stand, die dahinter stand, war, einer allein reicht nicht, um irgendetwas zu entscheiden. Es müssen zwei sein, die gleichzeitig und einmütig diese Entscheidung treffen, dass die Atomraketen jetzt freigegeben werden. Und das ist auch so eine Implementierung dieses Prinzips, dass Privilegien verteilt werden auf mehrere und nur das Zusammenwirken mehrerer privilegierter Instanzen oder Personen dazu führt, dass irgendetwas möglich oder erlaubt wird.
Least Common Mechanism ist ein Prinzip, das nur schwer anzuhalten ist. Da ist gemeint, dass man die Zahl gemeinsam benutzter Objekte und Mechanismen minimiert, weil alles, was gemeinsam benutzt ist, eben auch benutzt werden kann als Informationskanal. Und deswegen ja, vielleicht die Möglichkeit eröffnet, dass der Information fließt, die gerade unerwünscht ist.
Ja.
Eigentlich, ja, das ist leider so allgemein, wie es da steht. Also, je eher wir haben es den einzelnen Benutzern. Wir wollen eigentlich kontrollieren, oder auch die einzelnen Instanzen, die sind in irgendwelchen Software-Einheiten zu tun. Und wir wollen eben kontrollieren, wer was darf. Und wenn die jetzt alle über wahnsinnig viele Objekte miteinander kommunizieren und über Objekte eben der eine was lesen und der andere was schreiben kann, dann haben wir eine große Zahl von Informationsflüssen, die zu überwachen schwieriger ist, als wenn diese Zahl ganz klein ist. Ich muss Ihnen zugeben, ich habe an der Stelle auch nachgeforscht und habe versucht zu verstehen, was die Autoren, also Salza und Schröder, gemeint haben, aber mehr als das, was ich Ihnen jetzt sage, konnte ich denen auch nicht entlocken. Ich bin jetzt auch nicht so überzeugt wie viele andere. Und das Letzte, darüber hatte ich schon gesprochen, unter dem Aspekt Economy of Mechanism, die psychologische Akzeptanz ist wahnsinnig wichtig, was der Benutzer zu umständlich findet, dass man da kann. Deswegen auch bei Kerberos das Prinzip, dass das völlig transparent für den Benutzer ist und der Benutzer ein kerberisiertes System genauso verwenden kann, wie er nicht kerberisiert ist. An seiner Stelle ändert sich überhaupt. Damit ein Sicherheitsentwurf oder ein Sicherheitssystem noch verifiziert werden kann, noch überprüft werden kann, noch validiert werden kann, wurde eigentlich schon ganz früh, das geht schon auf die 60er Jahre zurück, vorgeschlagen, dass man alle für die Sicherheit essentiellen Funktionen, dass man die in einem sogenannten Sicherheitskern zusammenfasst. Die Idee war, wir können das so konzentrieren, dass wir vielleicht nur, weiß nicht, 1000 Zeilen Code haben, die jetzt wirklich essentiell sind für die Sicherheit des Systems. Und die kann man dann vielleicht sogar formal verifizieren. Und wenn man sicher ist, dass das richtig funktioniert, und keine Schwachstellen enthält,
dann kann man darauf alle weitere Funktionalität aufbauen, wenn man einen verlässlichen, absolut verlässlichen Kern hat. Und das ist die Grundidee von dieser Trusted Computing Base. Ich habe irgendwo eine solide Plattform, der kann ich vertrauen. Was das jetzt im konkreten Fall ist, das hat sich auch über die Jahrzehnte geändert. Im Moment versteht man unter Trusted Computing auch wiederum was Spezielles. Insgesamt kann man sagen, es umfasst alle Komponenten, Hardware und Software, die für die Erzwingung von Sicherheitsregeln zuständig sind. So eine Trusted Computing Base muss in dem Sinne vollständig sein, dass alle Zugriffe, die ich ja kontrollieren will, über diese Trusted Computing Base führen, dass es eine klare Trennung gibt zwischen dieser Trusted Computing Base und dem Rest des Systems, dass er soweit was dazu gehört und was nicht, dass die Trusted Computing Base eine Einheit bildet, dass also alle Sicherheitsfunktionen durch diese einzige Programmkomponente realisiert sind, dass man auf diese Art und Weise auch leichter mal Modifikationen durchführen kann, weil die Modifikationen sich auf genau eine Stelle in dieser Trusted Computing Base konzentriert und das nicht irgendwie verteilt ist auf 100 Komponenten des Systems. Dass diese Trusted Computing Base kompakt und klein ist, was dann auch wiederum dazu führt, dass sie wegen ihrer geringen Größe leichter verifiziert oder sonst irgendwie in ihrer Korrektheit validiert werden. So, die Idee ist, dass man davon ausgeht, dass die Hardware sowieso funktioniert, so wie sie soll, und dass man dann einen Sicherheitskern außenrum hat, der wiederum Teil des Betriebssystemkerns ist, und dann kommt der Rest des Betriebssystems und dann kommt die Anwendung und historisch gesehen und auch meistens in den Köpfen noch so verankert, nimmt das Vertrauen von innen nach außen ab. Das heißt, die innersten Teile dieser Zwiebel gelten als sicher und nach außen gehen jetzt zunehmend unsicher. Es gab vor einigen Jahren die Gründung einer solchen Trusted Computing Group, der mehrere Hersteller, Intel, Microsoft, IBM, beigetreten sind und die seither versuchen, diese Idee einer Trusted Computing Base in das Bewusstsein der Leute und auch in die Industrie zu pushen. Die ganze Vorgehensweise hat auch einige Kritik geerntet. Also womit es verkauft wurde, war immer die Vorstellung, dass man mit so einer Trusted Computing Base sicherstellen kann, dass keine schadhafte Software auf diesem Rechner ausgeführt wird. Die Art und Weise, wie die Vorschläge dann aber liefen, führte dazu, dass man einen Rechner dann nicht mehr als ein frei programmierbares Gerät benutzen kann, sondern dass nur noch Software drauflaufen kann, die in irgendeiner Weise von irgendjemandem zertifiziert wurde, dass sie korrekt ist, mit komplizierten Schlüsselaustauschmechanismen. Und was die Diskussion zusätzlich noch verkompliziert hat, dass das Ganze noch mit dem ganzen Digital Rights Management Fragen überfrachtet wurde. Das heißt, dass bei der Gelegenheit auch gleich überprüft werden sollte, ist das Video, was ich da jetzt ausführen will, auf einem Rechner oder das Stück Musik, was ich da abspielen möchte, ist das legal in Form oder nicht? Und da gab es eben so eine Gemengelage von unterschiedlichen Aspekten, die nicht so richtig auseinander dividiert werden konnten. Und die Kritik, dass da Dinge vermischt werden, die nicht zusammengehören, die hat eigentlich bis heute Bestand, obwohl eigentlich alle Sicherheit.
Sicherheitsexperten zugeben, wie das schön wäre, wenn man so das hätte, wie so eine Basis-Computing-Index. Mittlerweile sind, glaube ich, die meisten Rechnungen mit dem entsprechenden Basis-Chip, den man braucht, um so eine Basis-Computing-Index zu realisieren, ausgestattet. Über den Umfang der Nutzung weiß ja immer ein bisschen die Ausstattung, das muss man auch umfangen.
Ein Wunsch, den es auch schon seit den 80er Jahren gibt, ein Wunsch besteht darin, dass man beim Kauf von Software eine gewisse Gewährleistung haben möchte, dass sie auch sicher ist, dass sie das tut, was sie tun soll. Die Forderungen kommen natürlich wie so oft aus dem militärischen Bereich, wo man sich einfach darauf lassen sollte, dass die Programme in Ordnung sind. Und deswegen gab es die ersten Kriterien für Trusted Computer System Evaluation vom amerikanischen Department of Defense 1985. Und da dieses Buch einen orangefarbenen Umschlag hatte, wurde es von allen nur noch das Orange Book genannt. Und in diesem Orange Book wurden eben solche Kriterien und Klassifikationen differenzierter Vertrauenswürdigkeit von Software-Systemen oder insgesamt von Systemen zum ersten Mal niedergelegt. In Deutschland gab es dann wenige Jahre später solche IT-Sicherheitskriterien, damals ist das noch Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist sozusagen die Vorgängerinstitution des heutigen Wesens. Da war es eben auch kein Bundesamt, sondern irgendwie ein Zentralstelle in der Sicherheitsministerium. Dann hat man sich, weil eben Nachbarländer ähnliche Aktivitäten stattfanden, hat man sich zusammengetan und hat den Kriterienkatalog harmonisiert. Das Ergebnis war ITSEC, Information Technology Security Evaluation Criteria, auf die sich Deutschland, England, Niederlande und Frankreich geeinigt haben. Und die wiederum waren relativ einflussreich zur Formulierung der sogenannten Common Criteria, die inzwischen eine Art weltweiten Standard, also von der ISO auch entsprechend unterstützt, darstellt. Das ist die Historie und mit den einzelnen Dingen wollen wir uns jetzt kurz befassen. Obwohl das so ein Kapitel für sich ist, wo man sich vielleicht die Vorlesung lang, also das ganze Semester lang beschäftigen könnte, was wir allerdings hier nicht tun werden. Ja, dieses ursprüngliche Ausspruch von 1985 vom Department of Defense sah diese Stufen vor, E, C, D und A. D war das geringste und A war das höchste Vertrauen. Und D heißt einfach gar nichts, überhaupt keine Sicherheit oder minimal. C1 bedeutet, es gibt die Möglichkeit, Zugriffsrechte zu vergeben, individuell für einzelne Benutzer. Es gibt die Möglichkeit, Benutzer zu identifizieren und zu authentisieren. Also das kann heute eigentlich bei jedem System vorliegen. Bei C2 war dann schon die feingranulare Vergabe von Zugriffsrechten erfordert und die Möglichkeit auch ordentlich durchzuführen, das heißt einzelne Ereignisse in entsprechenden Log-Files niederzuschreiben. Betriebssysteme, die diese Stufe C2 erreicht haben, war zum Beispiel Windows NT im Standalone-Betrieb, dann das Unix-System von IBM, ATMX, und bevor sich IBM in die Folge Thema Linux zugewendet hatte, war das eigentlich das Standard-Unix von IBM.
und das PS 2000. Wer kennt das noch? Sie kennen es. PS 2000 ist nicht vom Jahr 2000, ist irgendwie auch aus dem Ende der 70er Jahre, war das letzte größere Betriebssystem aus dem Hause Siemens, bevor sich Siemens entschlossen hat, mit Fujitsu zusammenzuarbeiten und weitere Entwicklung von eigenen Rechnern oder Großbetriebssystemen einzustellen. Stufe B1 sah schon vor, dass für Subjekte und Objekte unterschiedliche Sicherheitsklassen vorgesehen sind. Das kam dann aus der militärischen Ecke. Sie wissen ja, da gibt es auch so unclassified, dann confidential, classified, confidential, secret, top secret, unterschiedliche Sicherheitsklassen. Und das sollte bei Stufe B1 vorhanden sein, etwas in dieser Art. Dann müssten auch Dokumente vorhanden sein, die diese Sicherheitsmechanismen beschreiben und begründen, warum sie wirksam sind. Auch das haben einige Betriebssysteme geschafft, hier zum Beispiel auch mit Unix-Varianten, die allerdings speziell noch nicht mit Trust verbessert wurden. Bei Stufe B2 müsste ein formales Sicherheitsmodell vorliegen, Maßnahmen zu erkennen, verdeckte Kanäle, was verdeckte Kanäle sind, wir kennenlernen, und vertrauenswürdige Pfade müssen möglich sein. Auch das wurde von einem Betriebssystem in Cluster 10 erreicht, diese Stufe. Bei B3 war der Nachweis der Existenz einer solchen Klasse Security Interface erforderlich, die auch entsprechend getestet und geschützt sein müsste und die alle Sicherheitskomponenten zusammenfasst. Bei Stufe A1 war dann noch der formale Nachweis der Einhaltung spezifizierter Sicherheitseigenschaften nötig, also wenn da die formale, das ist immer möglich, ein formaler mathematischer Korrektheitsbeweis. Das gibt es dann aber wirklich nur für Dinge, die jetzt nicht nur in sicherheitskritischen Bereichen sind, sondern in Security kritisch sind, sondern auch in Safety. Also irgendwelche Software, die jetzt in Flugzeugen eingesetzt werden.
Die IT-Sekretärin Marmelisten.